Fact or Fake, Krise der Wahrheit, dieses ganze postfaktische Phänomen, das wir zurzeit erleben. Und ich möchte natürlich nicht bei der Problemanzeige selbst hängen bleiben. Klagelieder und Empörung helfen mir niemandem weiter. Und was hier anzuzeigen ist, ist ja auch nicht gänzlich unbekannt. Es gibt viel Relativismus, Pluralismus, postmodernes Wahrheitsverständnis. Das füllt inzwischen viele Regale. Es ist permanent prägend präsent. Und aus Zeitgründen kann ich auch nur eine ganz schmale Schneise schlagen. Das Feld ist viel, viel weiter und man kann sich darauf auch leicht verlieren und verirren. Aber mit diesem postfaktisch, da ist scheint eine ganz neue Qualität hinzugekommen und ich möchte als erstes so einen Befund vorlegen. Krise der Wahrheit, die erste. Fact or Fake. Es gibt ja eine ganze Reihe von bekannten und prominenten Christen in Deutschland, die im Internet per Video präsent sind, ob das ein Ulrich Bazzani ist, ein Lothar Gassmann oder Wolfgang Nestvogel, andere mehr aus der evangelikalen Szene, werben für einen Glauben an Jesus Christus, erklären die Bibel oder kritisieren auch den Zeitgeist aus biblischer Sicht. Und jetzt muss man sich mal Folgendes vorstellen. Plötzlich wird Ulrich Bazzani in einem Video im Muslim-Look gezeigt, mit einem Salafistenbart, so auftreten. Mit seiner eigenen Stimme würde er beteuern, er habe endlich erkannt, dass nur die Unterwerfung unter Allah das Heil eines Menschen garantiert. Oder man braucht sich nur vorstellen, dass der bekannte Theologe Wolfgang Nestvogel, der immer wieder scharfe Kritik an Ökumene und dem Katholizismus übt, der würde Katholik und plötzlich für das Zusammengehen von Katholiken und Evangelikalen werben. Und man schaut sich die Videos mehrfach an und kann es nicht fassen, was man da sieht. Sie zeigen die Videos auch anderen und die würden genauso sagen, ja, das stimmt, das ist Bazzani, das ist Nestvogel, ohne Zweifel. Bisher galten Videos als zuverlässige Quelle für Wahrheit, weil sie Personen beim Sprechen und Handeln dokumentieren. Als Betrachter eines Videos ist man direkter Augenzeuge. Man konnte behaupten und sagen, ich habe es selbst gesehen und gehört. Als 1986 die Raumfähre Challenger beim Start explodierte und diese Nachricht dem damaligen US-Präsidenten Reagan überbracht wurde, da verlangte er sofort eine Videoaufnahme vom Start und der Explosion zu sehen. Er wollte sich Gewissheit verschaffen, schenkte dem Gehörten zunächst keinen Glauben. Diese Gewissheit, dass etwas wahr ist, speist sich bis heute ganz wesentlich aus dem Sichtbaren. Ich glaube nur, was ich sehe. Videobeweis im Fußball ebenfalls. Das Spannende ist jetzt, dass diese Zeiten endgültig vorbei sind. Seit neuestem kann man keinem Video und keinem Film mehr trauen. Und die für diese Darstellung frei erfundenen Zeugnisse von Bazzani und Nestvogel könnten demnächst tatsächlich durchaus Wirklichkeit werden, aufgrund einer mehr als spannenden, aber auch abgründigen Technik. Ein christliches Medienmagazin hat vor einiger Zeit berichtet, Videos können komplett und perfekt manipuliert werden. Wenn man genügend Filmmaterial über eine Person im Internet zur Verfügung hat, dann ist es überhaupt nicht schwer, eine perfekte Täuschung zu erzeugen. Forscher von der Universität Washington haben nämlich einen Algorithmus entwickelt, mit dem sie Videos virtuos verändern können. Algorithmen, das sind so rechnerische Voraussetzungen, die in ein Computerprogramm eingearbeitet werden können. Und die Wissenschaftler aus Washington analysierten Ansprachen zum Beispiel des früheren US-Präsidenten Barack Obama, haben daraus eine Software entwickelt, die Lippen-, Mund- und Kinnbewegungen genau erfasst. Und mit dieser Software waren sie tatsächlich in der Lage, Obama Worte in den Mund zu legen und bildlich im Gesicht umzusetzen, die er nie gesagt hatte. Das digital veränderte Gesicht Obamas bewegte sich tatsächlich täuschend echt. Das ist noch nicht genug. Man wäre auch in der Lage, den Kopf von Obama digital auf den eines Mörders zu setzen und durch digitale Manipulation so darzustellen, als hätte man Obama bei einem Mord erwischt und abgefilmt. Ähnlich ging es übrigens auch Schauspielerinnen, die sich plötzlich, obwohl sie nie mitgewirkt hatten, in 6 Filmen wiederfanden. Sie hatten nie mitgespielt, aber man hat die Köpfe der wirklichen Schauspielerinnen ersetzt und durch die Köpfe von diesen anderen normalen Hollywood-Stars ersetzt. Man nennt das Deepfakes oder perfekte Täuschungen. Wenn man in unsere Zeit hineinschaut und ein bisschen aufmerksam beobachtet, dann muss man eine Sache ganz klipp und klar feststellen. Der Wahrheitsbegriff wird geradezu gezielt hingerichtet. Schritt für Schritt wird er dem Verfall preisgegeben und er wird geradezu zielgerichtet ausradiert. Ein zweites Moment in der Problemanzeige, Krise der Wahrheit, die zweite von der Moderne zur Postmoderne. Das ist eine Strömung, die seit den 1970er Jahren ungefähr Konturen angenommen hat. Postmodern, das ist das, was nach der Moderne kommt. Mit der Moderne hat man einen Abschnitt in der Geistesgeschichte bezeichnet und den Geisteswissenschaftlern und auch sonstigen Forschern und Wissenschaftlern der Moderne war noch eine Sache klar. Es gibt eine Wahrheit. Es gibt ein Falsch, es gibt ein Richtig, es gibt Fakten. Es gibt Objektivität. Und die Suche nach der Wahrheit wurde nicht in Frage gestellt. Fakten, Objektivität und so weiter, das existiert. Und jetzt leben wir in einem geistesgeschichtlichen Abschnitt der Postmoderne und da existieren diese Elemente nicht mehr, so wird es zumindest behauptet. Richtig und falsch gibt es so nicht mehr wie in der Moderne. Für die Postmoderne gilt, wahr ist nur das, dass es keine objektive Wahrheit gibt. Die einzige absolute ist, alles ist relativ. Der eingangs schon zitierte Dr. Nestvogel, der hat in seinem Buch Evangelisation in der Postmoderne geschrieben, der moderne praktische Pluralismus verpflichtete zur Toleranz gegenüber Andersdenkenden, auch wenn man den Standpunkt für falsch hielt. Postmoderner Pluralismus verlangt dagegen die grundsätzliche Anerkennung, dass die Aussage des anderen gleichberechtigt und in gleicher Weise wahr ist. Damit sind einseitige Wahrheitsansprüche plötzlich verboten. Im Zeitalter der Moderne war klar, der Standpunkt des anderen kann falsch sein, auch objektiv, aber man toleriert ihn, duldet das und erträgt es. In der Postmoderne wird nun so gedacht, der Standpunkt des anderen ist auch immer wahr und richtig, auch wenn objektiv scheinbar falsch ist. Und so hat das postmoderne Denken einen ganz giftigen Ableger produziert, der den Wahrheitsbegriff noch weiter auflösen und zerstören wird. Dieses Wort postfaktisch übrigens ist in der Gesellschaft für deutsche Sprache 2016 zum Wort des Jahres gekürt worden. Und die Jury hat es so begründet, dieses Kunstwort postfaktisch, das verweist darauf, dass in politischen und gesellschaftlichen Diskussionen heute zunehmend um Emotionen geht anstelle von Fakten. Nicht der Anspruch auf Wahrheit, sondern das Aussprechen der gefühlten Wahrheit führt im postfaktischen Zeitalter zum Erfolg. Christen müssen feststellen, dass eine geistige Großwetterlage aufzieht mit Macht, die jeglicher Lüge und Täuschung Vorschub leistet. Und wir dürfen uns keiner Illusion hingeben. Es gibt einen, der hinter dieser Inszenierung steckt. Jesus beschreibt in Johannes 8, Vers 44 dieses Phänomen, seinen Zeitgenossen, dass Jesus sagt, ihr habt den Teufel zum Vater Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an, steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Und wenn er die Lüge redet, so redet er es aus seinem eigenen. Er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Wenn ich es zusammenfassen müsste aufs Knappste, dann würde ich sagen, postfaktisch bedeutet, Fakten zählen nicht mehr. Dafür lebt man aus dem Bauch. Es ist, wie sich's für mich anfühlt. Gut ist, was gut tut. Wahr ist, für mich, was wirkt. Fakten zählen auch nicht, nur meine Sicht der Dinge zählt. Oder ich akzeptiere nur die Fakten, die zu meinem Weltbild passen. Alles andere nenne ich dann eben Fake News. Oder ich behaupte alternative Fakten. Ich klicke kurz einmal vor. Manchen ist dieses Bild bekannt und vertraut. Auf der linken Seite sieht man die Zuschauer oder die Beobachter der Angelobung bei Präsident Barack Obama. Im rechten Bild die Zuschauer bei der Angelobung von Donald Trump. Aus der anderen Sicht, vom Kapitol her, hat es tatsächlich so ausgeschaut, als wäre der Platz gut gefüllt. Von hinten aufgenommen hat sich gezeigt, bei Donald Trump waren die Reihen deutlich gelichtet. Und als man ihm dann gesagt hat, dass bei seiner Angelobung wesentlich weniger Leute gewesen sind als bei Barack Obama, hat er damals diesen Sager gebracht und der bestimmt ganz viel Diskurs bis heute, dass er gesagt hat, ich habe alternative Fakten. Alternative Fakten. Man erfindet eigene Fakten, verdreht Tatsachen, verbreitet selber Fake News, gefälschte Nachrichten und unterstellt diese Nachrichten auch den anderen. Und dann kommen auf diese Art und Weise Weltbilder heraus, die sich vor allem aus Verschwörungstheorien speisen und die werden wiederum in sozialen Netzwerken kräftig verbreitet. Auf die sogenannten Fakten ist schon lange kein Verlass mehr. Schlimmer noch, Fakten sind immer schwerer festzustellen. Ich steige ganz bewusst nicht in die ganze Corona-Diskussion ein. Was ist da dran und was ist wahr und was funktioniert nicht. Aber ein Dilemma haben wir. Was gewesen ist, wie es wirklich war, wer es wirklich war, ist immer schwerer festzustellen. Und im Grunde kann ich höchstens auf Armeslänge und in Sichtweite kann ich mir sagen, wie die Dinge wirklich passiert sind. Was drei Häuserblocks weiter passiert, das muss mir vermittelt werden. Und die Vermittler nennt man Medien. Übrigens, nur der Vollständigkeit halber sage ich hier dazu, die Medien des Establishments und der Eliten, die haben ihrerseits auch sehr viel dazu beigetragen, Vorgänge und Vorfälle herunterzuspielen, nur ihre Deutung gelten zu lassen. Und wer die Dinge anders sah oder sagte, wurde mundtot gemacht, kommt erst gar nicht zu Wort. Es gibt also in Summe sehr viel selektive Berichterstattung. Es wird nur erzählt, was zum eigenen Weltbild passt. Es gibt sehr viel selektive Wahrnehmen. Man akzeptiert nur, was einem passt. Stichwort Filterblasen und Echokammern. Man hört nur Stimmen, die wiedergeben, was mich bestärkt und mich bestätigt. Ich habe noch ein paar kritische Anmerkungen zu diesem ganzen Phänomen. Nun, postfaktisch ist im Grunde nur ein neues Wort für eigentlich ein altes Problem. Die Fakten wurden immer schon verdreht, verschwiegen, geschönt. Ein Zitat gefunden, da wird gesagt, manche Modewörter sind wie Sternschnuppen. In dem Moment, in dem sie aufkommen, sind sie blitzartig erhellend, weil sie einen Aspekt der Wirklichkeit auf den Punkt bringen. Aber im Nu ist es mit dieser Wirkung wieder vorbei. Das Licht verglüht in dem Maß, wie das Wort überfrachtet und inflationär gebraucht wird. Kritisch angemerkt, postfaktisch ist im Grunde eine Fiktion, die in der realen Welt nicht funktioniert. Im realen Leben muss man sich nach Fakten richten. Aber es ist damit gemeint, eine Beliebigkeit in allen Bereichen, wo man Tatsachen einfach nur als störend empfindet. Aber im täglichen Leben brauchen wir den pythagoreischen Lehrsatz, die Exaktheit mathematischer Formeln. Und beim Häuselbauen gelten keine alternativen Fakten, wie euch die Uli, die da unter uns, bei uns sitzt, bestätigen würde. Du brauchst Fakten, die stimmen, die belastbar sind. Es gibt auch keine alternativen Fakten. Ich weiß jetzt nicht die Zahl, wie viel bei der Angelobung gewesen sind. Wenn es 25.000 waren, dann waren es 25.000. Dazu gibt es keine Alternative, wenn das abgezählt wurde. Was es gibt, sind alternative Deutungen, Betrachtungen, Sichtweisen, Perspektiven, Standpunkte, je nach weltanschaulicher Positionierung und Neigung und Bedürfnis. Es ist auch ganz schwer, zum Beispiel bei der Steuererklärung das Finanzamt zu überzeugen davon, dass man eigentlich alternative Fakten zu seinem Einkommen hat. Klappt nicht. Und ich habe in der Woche mit den Bibelschülern auch dieses Beispiel gebracht, dass sie sehr gerne auf das Eis am Stausee runtergehen würden, weil zugefroren ist, aber das Eis ist noch zu dünn, es trägt nicht. Und wenn Sie 100-mal sagen, gefühlt trägt das Eis, ich weiß jetzt schon, das geht ziemlich nass aus. Alternative Fakten zu tragfähigem Eis gibt's einfach nicht. Allerdings, und das ist jetzt eine problematische Sache, die ich anmerken möchte, wir erleben zurzeit einen beispiellosen geistigen Klimawandel, und ich glaube, er ist verheerender als der physikalische Klimawandel. Denn interessanterweise führt postmoderner oder postfaktischer Relativismus, wo man alles eben so dreht, wie man es braucht, alles ist relativ, das führt zu einem neuen Absolutismus, zu neuer willkürlichen Absolutsetzungen. Also postfaktischer Relativismus führt zu einem neuen Absolutismus. Dieser Relativismus einer lautstarken Minderheit, die einen Standpunkt penetrant wiederholt und radikalisiert. Und hier füge ich einen Satz dazu, zu dem werden wir gleich noch kommen. Die Krise der Wahrheit führt auch zur Krise des Menschen. Der Abschied von der Wahrheit ist auch der Abschied vom Menschen. Ich nenne ein paar Stichworte, die das kurz illustrieren können. Stichwort politisch korrekt. Und ich habe gesagt, eine neue Tyrannis, eine neue Diktatur, ein neuer Absolutismus. Mit politisch korrekt ist heute längst nicht mehr gemeint, dass die Ausdrucksweise angemessen ist. Also nicht diffamierend, nicht herabwürdigend. Politische Korrektheit verlangt heute auch, dass ich den Standpunkt des anderen als wahr und seine Lebensweise als richtig anerkenne. So läuft der Diskurs heute. Stichwort meinetwegen praktizierte Homosexualität. Von Goethe stammt ein interessanter Satz und der hat mich erschreckt. Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein. Sie muss eigentlich zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen. Goethe. Also tue ich das nicht, etwas als richtig anerkennen, das ich eigentlich für falsch erachte, dann kann das harte Konsequenzen haben. Und wir haben schon genügend Pfarrer, die Prozesse angehängt bekommen haben, weil sie es wagen, praktizierte Homosexualität zum Beispiel Sünde zu nennen. Anderes Stichwort wäre Gender-Ideologie. Da muss ich hier ein Konzept als wahr anerkennen, das ausgesprochen Fakten befreit daherkommt. Nicht mehr das biologische Geschlecht bestimmt den Menschen. Er kann vielmehr jede beliebige Rolle und Identität annehmen. Und dazu muss er buchstäblich von Kindesbeinen an erzogen werden, egal ob die leiblichen Eltern das wollen oder nicht. Und der letzte Spin vor ein, zwei Wochen vielleicht, dass in Deutschland das jetzt durchgegangen ist, dass Kinderrechte in die Verfassung geschrieben werden. Und bei den Kinderrechten in der Verfassung geht es nur um eine einzige Sache, die Entmachtung der Eltern und um die Oberhoheit des Staates über die Kinderbetten. Stichwort Zuwanderung, das muss ich auf jeden Fall gut finden, auch wenn die Fragen nach gelingender Integration längst alle nicht gelöst sind. Und auch die Frage, was das vielleicht mit unserer Heimat, übrigens auch so ein Unwort, ne, mit unserer Heimat macht, ist nicht mehr erlaubt. Und so muss ich sagen, dass dieser postmoderne, radikale Relativismus sich auswächst zu einer geistigen Tyrannis und das wird zu einer neuen Diktatur. Und das Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung wird nur denen zugestanden, die mit den neuen, selbsternannten Autoritäten übereinstimmen. Allerdings würde ich sagen, Menschenrechte müssen für alle gelten, auch für Leute, die Hut mit Gamsbart und Lederhose schick finden, sind auch Menschen, habe ich irgendwann einmal festgestellt. Aber was wir erleben ist, dass die Intoleranz der scheinbar Toleranten zunimmt. Ich muss jetzt zum Beispiel auch jeder Religion zugestehen, dass sie wahr ist. Weil ja alle an den gleichen Gott glauben. Gott hat nur viele Namen. Und da muss ich dazu sagen, da muss man nur im Ansatz wenigstens seine Hausaufgaben machen, um festzustellen, dass Allah und der Vater Jesu Christi zwei völlig verschiedene Konzepte sind, die nicht gleichzeitig wahr sein können. Aber was wir erleben heute, ist nach dem Abschied von der Wahrheit als nächstes die Preisgabe der Vernunft. Und so erleben wir das, dass die Gesprächskultur wieder ausgesprochen rau geworden ist. Konsens und Kompromiss immer seltener. Es wird hart, ruppig, gehässig. Stichwort Shitstorm. Verbale Keulen werden geschwungen. Fundamentalist. In jeder Diskussion, wer als erster den Begriff Fundamentalismus ins Spiel bringt, hat die Diskussion schon gewonnen. Denn der andere muss jetzt eine halbe Stunde lang und breit erklären, wenn man ihn so lange reden lässt, dass er kein Fundamentalist ist. Übrigens, ich bin der Meinung, wer kein Fundamentalist ist, ist ein Idiot. Jeder Häuselbauer ist Fundamentalist. Legt Fundamente. Macht er das nicht, dann rutscht ihm die Kiste eines Tages weg. Aber wie gesagt, die Intoleranz der scheinbar Toleranten nimmt einfach zu. Und auf einer Demonstration zum Thema Lebensschutz, Pro-Lebensschutz, da haben die Gegendemonstranten dann Transparente hochgehalten mit Aufschriften wie »Hätt Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben«. Also ich muss ehrlich sagen, Menschenwürde, Humanismus, Menschenrechte, das klingt doch etwas anders. Es ist nur eine knappe Auswahl gewesen und bei weitem nicht vollständig. Und ich habe gesagt, ich möchte da auch nicht stehen bleiben. Jetzt bin ich natürlich nicht so naiv zu meinen, wir Christen könnten dieses Lebensgefühl noch drehen. Nein, dieses Lebensgefühl, das wird bestimmend bleiben. Aber entscheidend ist, dass es uns nicht bestimmt. Entscheidend scheint mir, dass wir in dieser geistigen Großwetterlage wieder und weiter an dem festhalten, was wir an Jesus Christus haben, nämlich eine einzigartige und wahrhaftige Person oder eine wahrhaft einzigartige Person. Ich habe nie etwas Vergleichbares zu ihm gefunden in der ganzen Welt der Religionen. Nirgendwo wird uns sonst eine Auferstehung in Raum und Zeit verkündigt. Da ist auch keiner sonst, der vergleichbare Ansprüche, wie er angemeldet hätte. Da ist auch keiner, der an diese Qualität des Lebens Jesu heranreicht. Da ist keiner auch, der sein Leben als Opfer zur Versöhnung mit dem Vater gibt. Und ich empfehle wieder, ganz schlicht, Hausaufgaben machen. Man darf ja glauben, was man möchte. Man soll nicht sagen, es ist alles gleich. Und es ist das Gleiche nur unter verschiedenen Bezeichnungen. Nein, Jesus ist eine einzigartige und herausragende Gestalt. Und damit sind wir bei der Wahrheit des Evangeliums. Das Hin und Her im Tagesgeschäft, dieses Ping-Pong der Meinungen und Sichtweisen, das gehört alles zum Zeitlichen, zum Vorläufigen. Richtig oder falsch, Fakt oder Fake dieser Welt, dieser Weltzeit, damit ist uns ja nicht weitergeholfen. Das Evangelium bringt die Wahrheit zur Sprache, die das Zeitliche überragt und ihrerseits alles auf dieser Seite der Dinge relativiert. Dass die Wahrheit natürlich nicht so einfach anerkannt wird, ist mir klar. Aber ich kann auch nicht davon abgehen und ich darf und muss sie ohne Wenn und Aber bezeugen. Das ist bleibender Auftrag. Und so könnte mancher natürlich sagen, wenn wir über das Evangelium reden, damit kann man ja heute keinem mehr kommen. Ich lese aber in diesem Evangelium, dein Wort ist die Wahrheit, Johannes 17, Vers 17. Und man kann vielleicht sagen, das ist ja nur eine alte Antwort auf ein neues Problem. Für mich ist aber nicht entscheidend, ob die Antwort alt ist, sondern ob sie wahr ist. Denn das, was wir heute erleben, das war schon einmal so da. Das erste nachchristliche Jahrhundert war auch schon ausgesprochen pluralistisch. Es gab alle möglichen Götter, an die man glaubte, alle möglichen philosophischen Konzepte. Es gab Mysterienkulte, gab gnostische Spekulationen, es gab vor allem ein ethisches Chaos. Es gab da alles damals schon, was es heute auch wieder gibt. Und so möchte ich als erstes auf einen eindeutigen biblischen Befund zu sprechen kommen. Jetzt nicht, dass das jeder glauben würde, aber für uns ist und bleibt es verpflichtend. Wie gesagt, Johannes 17, 17, dein Wort ist die Wahrheit. Und dann geht's weiter. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, sagt Jesus, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Und wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Überraschend, neu, unerwartet. Botschaft eines Mannes. Auf Punkt und Komma auch gedeckt mit seinem Leben. Oder in Johannes 8, Vers 38. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe. Und natürlich, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder im Kolosserbrief kann man lesen, in ihm, Christus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und Apostelgeschichte 4, Vers 12, ganz schlichte Ansage, in keinem anderen ist das Heil und auch in keinem anderen Namen unter dem Himmel den Menschen ein Name gegeben, durch den sie sonst noch selig werden sollen. Also, es gibt Wahrheit. Damit, mit diesem Anspruch kommt das Neue Testament daher. Ich möchte als Zweites nach dieser Blütenlese sagen, etwas ganz kurz zum Wahrheitsbegriff im Neuen Testament. Das griechische Wort für Wahrheit ist Aletheia. Und Aletheia ist die Aufhebung einer Verborgenheit. Letheia ist das Verborgene, das hinter einem Vorhang ist. Aletheia, so ähnlich wie bei Atheist, Aletheia ist das, wo jetzt der Vorhang weggezogen wird, wo etwas enthüllt wird, wo der Blick in einen tieferen Hintergrund frei wird und wo Jesus dann sagt, ich bin die Wahrheit. Und so ist im Neuen Testament Wahrheit auch keine philosophische Feststellung, sondern die Wahrheit ist eine Person. Wahrheit ist dann Begegnung mit dieser Person, Eintreten in eine Beziehung mit dieser Person. Darum geht es. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann bedeutet es mindestens zweierlei. Zunächst, Jesus ist die Wahrheit über Gott. Und wir sind noch nicht so weit von Weihnachten weg, aber er ist wirklich der Immanuel. Er ist der Gott mit uns. Jesus ist die Wahrheit über Gott. Und diese Wahrheit ist nicht irgendwo in der Ewigkeit im Himmel verborgen geblieben. Diese Wahrheit über Gott, die ist jetzt aufgedeckt in ihm, enthüllt, offenbart in Jesus Christus. Und da ist sie leibhaftig uns gegenübergetreten, ins Fleisch gekommen. Er sagt von sich, wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus ist dann auch diese einfache Antwort auf die Frage, wie ist denn Gott? Ja, die Antwort ist schlicht und einfach. Gott ist wie Jesus. Die Wahrheit über Gott ist in ihm, nicht in unserem Herzen. Da finden wir höchstens Wunschbilder oder Zerrbilder. Wahrheit ist auch nicht in Erlebnis oder Erfahrung. Erlebnisse sind in der Regel nicht wiederholbar. Sie gehen vorüber, Erfahrungen verblassen und werden sogar vergessen. Und die Wahrheit liegt auch nicht in dem, was ich für wahr halten möchte. Denn da gäbe es so viele Wahrheiten, wie es Willen der Menschen gibt, klassische postfaktische Position. Nein, die Wahrheit über Gott liegt in diesem Immanuel. In ihm, in Jesus, ist Gott mit uns. Er ist der eine, in dem Gott mit uns ist, bei den Menschen ist. Er ist unter die Menschen getreten. Und das bedeutet wieder mehreres. Es bedeutet zunächst ein Ende der Ferne und der Distanz. Lukas 1,78 kann sagen, er hat uns besucht aus der Höhe. Gott kommt nahe. Er tritt ein in diese Welt. Übrigens, er hätte sich das auch eigentlich sparen können, er hätte nicht kommen müssen. Dass Jesus aus der Herrlichkeit in diese Welt kommt, heißt, er tritt ein in eine Welt, die schwierig ist. Eine Welt voller Nöte, eine Welt voller Abgründe, auch in Schönheiten, aber auch eine Welt voller Bosheit, voller Gehässigkeiten. Aber das Entscheidende ist, dass er selber kommt. Und er schickt nicht nur einen weiteren Boten. Er schickt auch nicht nur eine weitere Botschaft. Worte sind ja schon genug gesagt worden. Jetzt wird das Wort Fleisch. Und es ist auch ein Ende der Verborgenheit. In Jesus tritt Gott hervor. Und er ist jetzt nicht länger der abwesende und unbekannte Gott. Und wie unglaublich das ist, das versteht nur, wer sich schon einmal umgeschaut hat in der Welt der Religionen, was man sich da alles über einen Gott ausgedacht hat. Gott als Ergebnis menschlicher Gedanken. Nein, da muss man keine Religion schlecht machen. Man muss ihnen nur zuhören und sie beim Wort nehmen. Da ist Gott unerkennbar, verborgen, fremd, feind, manchmal launisch, willkürlich. Man muss dann nur die Zeugnisse der Religionen hören. Da ist diese große Unsicherheit. Gott ist immer noch der unbekannte Gott. Aber jetzt, seit Immanuel ist er bei uns, ist unter uns aufgetreten. Gott hat jetzt sein Gesicht, er macht sich bekannt. Und dieses Gesicht, das war keine Fratze, das war wunderschön. Das war so anziehend und attraktiv, dass sich Leute an ihn gehängt haben. Und als da mal zwei so junge Fischer da hinter ihm herdackeln, Johannes 1,35 kann man das lesen, und so hinter ihm hergehen, und Jesus sich schließlich umdreht und sie fragt, was sucht ihr denn? Ja, Meister, wo bist denn du zu Hause? Was ist deine Herberge? Wo gehörst denn du hin? Da gibt Jesus eine sehr schöne Antwort. Kommt und seht. Und das Tolle an der Geschichte ist, nächster Satz heißt, sie kamen und sahen und blieben. Weil sie gemerkt haben, das ist jetzt der eine, da sind wir dem Leben begegnet. Da bringt uns keiner mehr weg. Wir sind dem begegnet, der das Leben ist. Uns gibt's, haben sie gesagt. Wir sind vorhanden, wir sind da. Aber der ist Leben pur. Und es war keine Erhabenheit, keine Strenge, sondern es war einfach Schönheit. Jesus ist Agathos, gut, anziehend, wunderbar. Und die, die ihn kennengelernt haben und sich auf ihn eingelassen haben, die haben gesagt, da kriegt uns jetzt keiner mehr weg. Angesicht Gottes ist aufgedeckt in Jesus. Immanuel heißt auch, Ende der Fremdheit und der Ungewissheit. Wenn man sich fragt, wie steht er denn zu uns? Welche Gedanken hat er über uns? Und da ist etwas jetzt Fleisch geworden, das konnte man schon beim Propheten Jeremia lesen. Jeremia 29, Verse 11 bis 13. Ich weiß wohl, welche Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, auf das ihr wartet. Ihr werdet mich anrufen, hingehen, mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden. Das ist Immanuel. Gott lässt sich finden und die Suche ist nicht vergeblich. Gott ist wieder da. Gott ist wieder bei uns, vor uns, um uns zu führen und uns den Weg zu weisen, hinter uns, um uns den Rücken zu decken, neben uns als Freund und Begleiter, der uns nicht verlässt, unter uns, um uns aufzufangen, wenn wir fallen, einer, den unsere Schwächen und Sünden nicht vertreiben können, über uns als Schutz und Schirm. Und er ist unsere Zukunft. Und er ist in uns, um uns alles zu sein und unser ganzes Leben zu durchdringen mit sich selber. Und darum das Zweite, was Jesus bedeutet, wenn er sagt, ich bin die Wahrheit, dann heißt das auch, Jesus ist jetzt die Wahrheit über den Menschen. Und ich habe das schon angedeutet. Es geht bei der Wahrheitsfrage immer auch um die Frage nach wahrem Menschsein. Und der Abschied von der Wahrheit ist immer auch der Abschied vom Menschen. Und umgekehrt, das Finden der Wahrheit ist auch das Wiederfinden des Menschseins, was eigentlich gemeint ist. Und manche haben das an verschiedenen Orten schon gehört, aber ich werde nicht müde, diese vier Sätzchen immer wieder zu sagen und zu predigen. Evangelium in der Nussschale, ich werde es gleich ein bisschen erläutern. Evangelium in der Nussschale würde so klingen. Jesus wurde einer von uns. Jesus war völlig anders als wir. Jesus ist gekommen, damit wir werden wie er. Und wir werden wie er in der Verbindung mit ihm. Wir werden wie er durch sein Leben in uns. Das sind keine Wortspiele, sondern das ist der Inhalt des Evangeliums als kürzeste und knappste zusammengefasst. Also Evangelium in der Nussschale. Jesus war und wurde einer von uns. Im Philipperbrief, im Kapitel 2, die Verse 6 bis 8 lesen wir, er war in göttlicher Gestalt und hielt das nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er wurde selber niedrig und gering. In Lukas 2, Vers 52 kann man lesen, Jesus nahm zu an Alter und Weisheit und an Gnade bei Gott und den Menschen. Das ist für mich immer so eine ganz spannende Sache. Jesus kam ja nicht fertig auf diese Welt, sondern er hat einen Wachstumsprozess durchlaufen, hatte Windeln und er hat sie gebraucht. Er ging zur Schule und konnte sich in der Synagogenschule nicht in die letzte Bank hinlümmeln und die Beine auf den Tisch legen und gähnen und sagen, was der Lehrer da erzählt aus dem Buch Levitikus, das kenne ich alles, das ist alles von mir. Nein, nein, er musste lernen, hat ein Handwerk gelernt, hat eine Pubertät durchgemacht, ist erwachsen geworden, er hat einen Lernprozess durchgemacht, wie wir. Er wurde einer von uns. Und zugleich, Jesus war völlig anders als wir. In Matthäus 1, Vers 18, Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war oder verlobt war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Und das ist um die Weihnachtszeit herum immer dieses gleiche Thema mit dieser jungfräulichen Empfängnis. Und bei manchen löst es nur ein müdes Lächeln aus. Anderes brüllendes, schallendes Gelächter. Jungfrau wird schwanger. Und ich weiß nicht, ob uns überhaupt jemals bewusst geworden ist, dass sich hier eines der größten Dinge überhaupt in der ganzen Weltgeschichte ereignet hat. Dass man von ihm dann sagen konnte, wie in Hebräer 1, Vers 3, er, Jesus, ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes, das Ebenbild seines Wesens. Ich würde mir wünschen, dass wir das wieder packen und fassen. Als Jesus in die Welt kommt, da war er wieder, was der Mensch am Anfang war. Ebenbild Gottes, Abglanz seiner Herrlichkeit. Sein Repräsentant, sein Stellvertreter, ihm ähnlich, Spiegelung, die Reflexion des Wesens des Vaters in dieser Welt. Ein zweiter, ein letzter, ein anderer Adam. Er war wieder so, wie der erste Mensch im Paradies gewesen war. Der erste Mensch im Paradies war eine Verbindung gewesen aus Materie und Geist, dass Gott Staub genommen hatte und da hat er seinen Lebensodem hineingeblasen und so wurde der Mensch eine lebendige Seele, eine Verbindung aus Materie und Geist. Und jetzt wiederholt Gott das. Im Leib der Maria hat Gott durch den Geist ein neues Leben gezeugt. Und damit den Menschen in dieser Welt zum ersten Mal seit dem Paradies einen normalen, vollständigen, kompletten Menschen vor Augen gestellt. Ein Menschsein nicht entstellt von Sünde, völlig unverdorben, rein, wunderschön, anziehend und attraktiv. Und dann ist Jesus gekommen, damit wir werden wie er. Also er wurde wie wir, damit wir werden wie er. In Johannes 17, Vers 18 und in Johannes 20, 21 und 22 setzt Jesus zweimal diese Betonung. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ihr sollt sein wie ich. Gesandt in gleichem Wesen, in gleicher Kraft, mit gleichem Auftrag, mit gleichem Charakter. Jünger setzen die Sendung Jesu fort. In Christus ist der Vater erkannt worden. Wer mich sieht, sieht den Vater. In uns soll Christus erkannt werden. Das ist beabsichtigt gewesen. Und natürlich, wir werden wie er durch sein Leben in uns oder wir werden wie er durch die Verbindung mit ihm. Und manche fragen sich, ist das nicht etwas abgehoben? Haben wir uns da nicht überhaupt verhoben? Ist das nicht vermessen? Werden wie Jesus? Und ich würde sagen, nein, genau das ist unsere Berufung und unsere Bestimmung. Und wenn du die tiefste Wahrheit über Menschsein hören möchtest, dann ist diese Wahrheit, werden wie er. Werden wie er, durch sein Leben in dir. Und das ist nichts Außergewöhnliches, das ist was ganz Normales. Das ist die Normalität, die uns in der Schrift verkündigt wird. Jesus ist gekommen, um wiederherzustellen, was am Anfang war. Das ist dieses umfassende Heil, das Gott in Christus gewirkt hat. Und dieses Heil schafft keinen Pfusch und keine Flickschusterei. Dieses Heil ist auch weit mehr, als uns in den Himmel zu bringen. Dieses Heil, das wirkt sich darin aus, dass durch uns der Himmel wieder auf die Erde kommt. Und manche fragen sich, ist das ein eitler Traum? Und ich würde sagen, nein. In einem Buch von Ken McGuire, Buch Fenster der Seele, liest man diese interessante kleine Geschichte. Da war ein englischer Missionar in Indien, dessen Organisation verlangte, dass er detailliert über seine Finanzen Buch führte. Jetzt hatte er dafür überhaupt kein Talent, hatte keine entsprechende Ausbildung, nur eine Berufung, Missionar zu sein. In der Folge gerät seine Buchführung immer mehr durcheinander. Schließlich wird er entlassen. Er sei nicht geeignet für Missionsarbeit, hieß es. Dabei war er in Wirklichkeit nur nicht geeignet, als Buchhalter zu arbeiten. Aber er verschwand, niemand wusste, wo er steckte. Jahre später besuchte eine Missionarin ein abgelegenes Dschungeldorf, um den Menschen dort von Jesus zu erzählen. Sie berichtete von seiner Freundlichkeit, von seiner Liebe zu den Armen und Ausgestoßenen, mit denen er aß und die er besuchte, wenn sie krank waren, sie versorgte. Ihre körperlichen und seelischen Wunden verband. Sie erwähnte auch, wie sehr die Kinder ihn liebten und er sie. Und je länger sie redet, desto mehr leuchten die Augen der Dorfbewohner erkennend auf, bis schließlich einer von ihnen sagt: Gnädige Frau, wir kennen ihn gut. Er lebt seit vielen Jahren hier bei uns. Und als die Menschen die Missionarin zu dem Mann brachten, war es derjenige, der vor Jahren von der Missionsgesellschaft entlassen worden war. Hat er sich im Dorf niedergelassen, seine Arbeit getan, unbehelligt von jeder Tyrannei der Buchhaltung. Wenn jemand krank war, besuchte er ihn und wartete die ganze Nacht vor der Hütte, falls er etwas brauchte. Wenn jemand verletzt war, pflegte er seine Wunden. Für Alte und Gebrechliche holte er Wasser und Essen. Als im Dorf die Cholera ausbrach, ging er von Hütte zu Hütte und tat, was er konnte, um zu helfen. Frag mich, wie das wohl wäre, wenn jemand in unser Dorf kommt, in unsere Nachbarschaft ziehen würde und den Leuten dort Jesus beschreiben würde. Würde wohl jemand von den Zuhörern sagen: Ja, wir kennen ihn gut. Er lebt seit vielen Jahren hier. Ich möchte ganz einfach fragen und auch einhaken. Wenn dein Name genannt wird, womit bringt man das eigentlich in Verbindung? Mit Jesus? Das wäre klasse. Wenn man an dich denkt, denkt man da an Jesus. Oder umgekehrt, wenn der Name Jesu fällt, denkt man da an dich. Woran denkt man, wenn man an dich denkt? Vor allem an Jesus? Das wäre schön, wenn die Botschaft des Lebens spräche oder wenn das Leben zur Botschaft wird. Denn der einzige unwiderlegbare Beweis für Jesus Christus sind die Christen selber. Es gab und gibt viele Versuche, Gott zu beweisen, gedanklich. Keiner hat endgültige Gewissheit gebracht. Nein, nicht, weil die Gedanken falsch gewesen wären, aber es geht einfach nicht. Aber das Leben ist ein sehr spannender Beweis. Natürlich, auch das zwingt die Skeptiker nicht. Aber das ist dann nicht mehr eure Verantwortung. Jesus ist ja immerhin auch widerstanden worden. Ich muss an eine Geschichte mit meiner Frau denken, die Bibelschüler von dieser Woche, die kennen das, aber meine Frau, die mag sehr gerne Eis und die hat einmal nach einer Veranstaltung sich dann in einem Ort in Oberösterreich, da im Süden unten drin, in eine bekannte Konditorei gesetzt und sich so ein Früchtebecher bestellt, das war so ein richtiger Super Bowl, so mit 17 Eiskugeln drinnen und Früchtekompott im Kübel drüber geschüttet und die Schlagsahne im Schlauch aufgetragen und Schokosauce auch drüber ausgegossen, Mandelsplitten in Gebläse aufgetragen und. Und so wie meine Frau ist, setzt sie sich mit dem Teil ans Fenster. Und draußen gehen Leute vorbei und sehen das natürlich. Und ich könnte sagen, sie fangen an zu sabbern. Manche gehen vorbei. Andere treten ein und deuten in Richtung Agnes und diesem Eisbecher und sagen: Will haben. Liebe Freunde, das nennt man Mission. Nein, Mission ist nicht, jemandem irgendwas einzureden, sondern Mission ist, dass ein Leben überzeugend wirkt und dass dieses überzeugende Leben dann nur noch Worte braucht, die erklären, wie dieses Leben zustande kommt. Als Jesus einmal den Menschen, den Jüngern sagt: Ich will aus euch Menschenfischer machen, da steckt da was ganz Interessantes dahinter, nämlich dass Jesus sagt: Ich bin selber ja der Gerechte. Ich bin der Zadik. Und das Z, das ist Zain, das ist so ein ganz kleiner Buchstabe im Hebräischen, wie ein Angelhaken sieht das aus. Und Jesus ist dieser himmlische Angelhaken, den Gott in das Meer des Todes hineinhängt, um Leute aus dem Meer des Todes ins Leben zu fischen. Und Jesus sagt, ich mache aus euch Menschenfischer. Ich mache aus euch Leute, die sind so anziehend, die sind so spannend, die sind so attraktiv, dass Leute sagen, da beiße ich gerne an. Ich mache euer Leben zu etwas, das werden andere zum Anbeißen finden. Und so sind Menschenfische im Grunde immer beides, nicht? Der Köder und der Haken, beides. Aber das ist gemeint, dass Jesus sagt, wer in Verbindung mit mir lebt, den werde ich so verändern, dass sein Leben buchstäblich zum Anbeißen wird. Wie gesagt, nochmal, muss man sich keinen Stress machen. Auch Jesus ist widerstanden worden. Und es gibt nichts, was Leute zwingt. Aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem auch echt sein könnte bei dir. Ein letztes. Wir fragen natürlich manchmal, Jesus, das willst du in mir sein und durch mich tun? Kennst du mich denn nicht? Weißt du nicht darüber Bescheid, wie beschädigt, wie ramponiert, wie widersprüchlich ich bin? Doch, er weiß es ganz genau und es beeindruckt ihn nicht wirklich. Denn es kommt nicht darauf an, was du oder ich bist und sind, sondern es kommt darauf an, was er aus uns macht. Ich hatte einen Vater, der war nur kurze Zeit in unserer Familie, war Alkoholiker, hat den Krieg schlecht verkraftet gehabt, wie viele Männer damals. Vielleicht die ganzen Bilder, all das, was er erlebt hat, nicht vergessen können. Und im Trinken hat er sich Erleichterung verschafft. Und eines Abends, da ist er nach Hause gekommen, angetrunken. Ich hatte das versehen in unserer kleinen Wohnung. Wir lebten so auf 11 Quadratmetern. Da mein Kistchen stehen lassen, wo ich mir so eine kleine Wohnung eingerichtet hatte mit so Bakelitmöbeln, die man in Kaffeebäckchen damals schon bekommen hat. Und damit habe ich sehr gerne gespielt. Und wer von Entwicklungspsychologen ein bisschen Ahnung hat, von Entwicklungspsychologie, der weiß, im Spiel entwirft ein Kind seine Zukunft. Und das stand ihm im Weg. Und er stolpert so drüber, flucht und trampelt drin rum. Hat dann noch das große Holzspaltmesser da hineingestoßen und weiter geschimpft. Mein Vater war ein ziemlicher Traumzerstörer. Und ich habe aus diesen ganzen Zeiten mit ihm in mein Leben das auch mitgenommen, was man so eine Misserfolgsneurose nennen kann. Und Misserfolgsneurose, das heißt für mich bedeutet, irgendjemand kommt mit Sicherheit daher und zerstört es wieder. Trampelt drin rum, macht es kaputt, dir gelingt nichts. Und nachdem ich gläubig geworden war, habe ich relativ bald auch zu hören bekommen, dass es von Jesus her eine Herausforderung gibt, die er direkt in mein Leben auch hineingesagt hat. Wie ist das jetzt? Willst du dich ein Leben lang bestimmen lassen von dem, was da hinter dir liegt? Oder traust du mir zu, dass ich aus deinem Leben etwas mache, trotz allem, was hinter dir liegt? Und das ist so der Schluss, den ich ziehen möchte. Wenn wir eins sein mit Christus leben, dann heißt es, du bist nicht nur das Ergebnis deiner Vergangenheit. Bist auch das, was Christus aus dir macht. Bist nicht Sklave deiner Geschichte, sondern Kind der Zukunft. Und was du vor dir hast mit Christus, prägt dich stärker als das, was hinter dir liegt. Und wo du hingehst, ist wichtiger als das, wo du herkommst. Und du kannst werden wie er, weil er in dir ist. Und alles, was er ist, das kann er dir sein, weil er in dir lebt. Das ist für mich das, wo ich am ehesten merke, ich muss nicht Gefangener bleiben meiner Lebensgeschichte. Die Wahrheit über mein Menschsein ist das, was er in mir ist und in mir wirkt. Und das führt zu wirklichem Menschsein. Und das kann mir die Postmoderne nicht liefern. Das kann mir auch ein postfaktisches Zeitalter nicht liefern. Nur der eine, der die Wahrheit ist über Gott und Mensch, der kann das verwirklichen. Und so weiß ich ganz genau, dass seine Kraft in meiner Schwachheit mächtig ist. Und selbst wenn ich jemand bin, der einem rissigen Gefäß gleicht, er kann auch durch ein rissiges Gefäß sein Wasser auf verdürstendes Land gießen. Er kann auch durch ein rissiges Gefäß hindurchleuchten. Nimm ein Bild, egal welches du möchtest. So ist das Evangelium. Das ist die Wahrheit. Immanuel, Gott mit uns, und Jesus Christus mit seinem Leben in uns. Und so lösen wir auch die Krise des Menschseins, denn wir werden von ihm zu einem neuen Menschsein befreit, so wie der Vater im Himmel sich das vorgestellt hat. Hier möchte ich es lassen und die Hände falten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir das von dir auch wirklich zu hören bekommen, dass deine Kraft auch in schwachen Leuten mächtig ist. Und dass es nicht darauf ankommt, was du vorfindest, sondern darauf, was du daraus machst. Und dass die Wahrheit, die du bist, uns in den tiefsten Tiefen erreicht. Und wir brauchen nicht der Lüge des Feindes glauben. Du bist der, in dem der Vater unter uns aufgetreten ist. Immanuel, Gott mit uns. Und dann machst du uns wieder so, wie wir ursprünglich gedacht und gemeint waren. Und dafür danke ich dir. Amen.